natürlich, Ausdauer ist gut, aber ich glaube, das geht halt nur in Kombination mit etwas, was dich begeistert, weil sonst brennst du aus. Also das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ne? Ich habe Dinge getan, die mich nicht so begeistert haben, hat aber eine massive Ausdauer und habe mich irgendwie immer wieder motiviert, dran zu bleiben, aber mich haben manche Dinge einfach nicht begeistert und ich hatte keine Leidenschaft und dann passiert es halt, dass du ausbrennst. Und ich glaube, gerade diese Kombi ist es. Du brauchst die Begeisterung, die Leidenschaft und dann die Ausdauer dazu. Und in dieser Kombination funktioniert es.
Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit Beraterin und Trainerin für Diversity, Inklusion und Female Empowerment, Lilien Gerke-Vetterkind. Hallo Lilien, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
Deine Themen sind Diversity, Female Leadership, Female Empowerment. Das sind sehr mächtige Begriffe und da in dem Bereich machst du Trainings, berätst, bist aber auch Buchautorin. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du in diesen Themen und wie kamst du zu diesen Themen?
Ja, ich bin Lilien Gerke-Vetterkind, bin 1979 im schönen Freiburg geboren, lebe aber seit 12 Jahren in Stuttgart. Also das Bundesland ist das gleiche, aber ich bin vom Badischen ins Schwäbische gewechselt. Das wissen die Leute, die in Baden-Württemberg wohnen. Ich lebe in Stuttgart mit meinem Mann am Kesselrand, schön im Wald, am Park. Noch lieber wäre ich aber weiter oben im Norden, Richtung Hamburg, Nordsee. Da ist mein Herz irgendwann mal verloren gegangen. Also das ist noch ein offener Punkt auf meiner Bucketlist, da mal noch irgendwann zu leben. Mhm. Ja, ansonsten liebe ich Jazz und Joggen. Ich besuche auch gern Jazzclubs in anderen Städten, wenn ich auf Reisen bin. Und ich laufe dann tatsächlich auch in den anderen Städten. Also ich jogge dann auch an Flüssen, am Strand, in Parks oder an anderen schönen Orten. In Stuttgart natürlich auch, aber eben auch, wenn ich unterwegs bin. Das ist ein bisschen einfach zu mir. Ich wollte nicht direkt gleich mit meinem Business anfangen, aber du hattest es ja schon anmoderiert. Ich berate tatsächlich Unternehmen zu Diversity und zu einer inklusiven Unternehmenskultur. Denn viele Unternehmen, die in der Zukunft auch erfolgreich performen wollen, haben doch erkannt, dass Mitarbeitende das wichtigste Gut sind und die stellen sich derzeit eben schon die Frage, auch im Kontext des Fachkräftemangels, wie kann es uns denn gelingen, dass wir allen Menschen in unser Unternehmen wertschätzend und auf Augenhöhe begegnen, sodass wir eben nicht so viele Mitarbeitende verlieren oder eben viele krank werden, krankheitsbedingt ausfallen, weil sie vielleicht sagen, ich leide hier mehr, als dass ich mich wohlfühle. Ja, und Unternehmen legen da doch den Fokus. Viele legen ihn schon drauf. Manche müssen noch ein bisschen hingetragen werden. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe, damit Menschen eben echte Teilhabe erfahren, sich da wertgeschätzt wohlfühlen, das Gefühl haben, ich bin Teil dieses Unternehmens. Ja, ich bin hier dann auch loyal. Ich bleibe hier gern. Und es wirkt sich dann ja auch nach außen aus, dass es dann sehr attraktiv ist, vielleicht in diesem Unternehmen zu arbeiten, wenn Menschen dort einfach ein wertgeschätzter Teil des Ganzen sind und nicht nur als Ressource betrachtet werden. Mhm. Ja, das ist so meine unternehmerische Tätigkeit. Ich entwickle mit den Unternehmen dann die sogenannten Vielfaltsstrategien. Ja, das kann eine große Strategie sein, die man entlang der Unternehmensstrategie miteinander entwickelt. Wie können wir in den nächsten 1 bis 5 Jahren Diversity bei uns etablieren und dann eben auch Maßnahmen umsetzen, sodass es zu echter Inclusion auch kommt, weil Diversity ist ja im ersten Moment mal nur ein Fakt. Wir sehen das, dass Menschen verschieden sind. Wir finden das auch toll. Aber Inclusion ist dann eben, dass wir tun dann auch was dafür, dass sich diese Menschen alle bei uns gut aufgehoben fühlen und alle auch ihr Potenzial entfalten können. Und dabei unterstütze ich, ja.
Und du hast jetzt auch Beratung und Training. Also was sind da die Unterschiede, die du da machst?
Naja, beratend ist ja oft auch mal, dass ich dazu Guidelines den Menschen im Management oder auch in der Projektgruppe an die Hand gebe, wie sie eben ihre Strategie entwickeln können, dass ich da auch mehr moderierend unterwegs bin. Und Trainings sind dann wirklich Fachtrainings, ja, dass Führungskräfte sagen, wir wollen mehr zu diesen unbewussten Vorurteilen wissen. Wir haben das Gefühl, wir haben da Blindspots. Ja, wir suchen die Menschen nicht wirklich nach Potenzial, sondern eher nach Ähnlichkeiten zu uns selbst und nach Sympathien aus. Na, dann gebe ich gezielt auch Trainings für Führungskräfte oder Mitarbeitende, weil ich auch aus dem Trainingsbereich komme. Also ich Das ist aus meiner Vergangenheit raus. Ich war lange in der Erwachsenenbildung tätig, habe da viele Trainings gegeben. Das heißt, ich kann methodisch und didaktisch eben ganz gut Workshops und Trainings aufsetzen. Gleichzeitig war ich früher aber auch im Consulting tätig. Und deshalb berate ich auch, gerade wenn es um Strategien geht. Die entwickelt man ja dann gemeinsam. Und beim Training ist ja eher so, dass ich erstmal etwas wissender bin wie die anderen und dass die dann am Abend oder am nächsten Tag dann ungefähr auch auf der Wissensebene sind wie ich.
Okay, und dann hast du auch noch ein Buch geschrieben. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
Genau, ich habe das Buch geschrieben, ein Sachbuch für Frauen, für ambitionierte Frauen, die in Führung gehen wollen. Es heißt Frau kann Chef, mit Freude und Gelassenheit in Führung gehen. Das ist letztes Jahr im Sommer im Gabal Verlag erschienen. Das ist kein Buch für Unternehmen, wie es ihnen gelingt, mehr Frauen in Führung zu in Führungspositionen zu befördern, sondern ein Buch wirklich gezielt für Frauen, die sagen, ah, es interessiert mich schon und ich würde gerne Einfluss nehmen. Aber es gibt da noch so viele Gründe, warum ich es nicht mache. Und dieses Buch, das ist mutmachend und da wird eben beschrieben, was braucht es alles, um in Führung zu gehen, aber was braucht es eben auch als Frau, die sagt, ich möchte eigentlich nicht zum besseren Mann werden, ich möchte mit meinen weiblichen Eigenschaften glänzen. Und nach meinen Regeln auch die Richtung im Unternehmen bestimmen. Und ja, ich würde sagen, das Buch ist ganz gut angenommen worden. Es gibt zwischenzeitlich auch schon eine zweite Auflage. Ja, und das hat mich letztes Jahr natürlich sehr beschäftigt, auch dieses Buch zu schreiben. Ist natürlich ein langer Prozess, bis man sowas dann zu Papier gebracht hat.
Du hast jetzt vorhin gesagt, du warst früher in der Erwachsenenbildung und jetzt ist so das ganz große Thema auch Diversity. Wie kam so dieser Wandel?
Ich habe schon meine Diplomarbeit, also ich habe Betriebswirtschaft studiert und habe damals noch, das gibt es ja heute nicht mehr, aber ich habe mit Diplom noch abgeschlossen und habe meine Diplomarbeit schon zu Frauen in Führung geschrieben und habe mich eigentlich immer schon für Gleichberechtigung, Feminismus, Gerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, möchte ich es vielleicht sogar nennen, interessiert und habe dann aber lang, ich glaube einfach durch meine intensive Tätigkeit im Finanzvertrieb, ich habe im Bankensektor gearbeitet, im Vertrieb, das Thema ein bisschen aus den Augen verloren und erst wieder, als ich vor, wann waren das, 2012 bin ich nach Stuttgart gezogen, genau da bin ich in die Erwachsenenbildung gegangen und erst dann wieder so in der beratenden Tätigkeit und in der Entwicklung von Lern- und Schulungskonzepten für Banker und Bankerinnen bin ich dann wieder auf das Thema gekommen, weil ich mich natürlich auch selbst immerhin wieder hinterfragt habe zum Thema Leadership, Führung. Ich habe mit vielen Frauen auch gesprochen, die gläserne Decke verspürt haben, dass irgendwann einfach karrieretechnisch bei Frauen nicht mehr weitergeht, weil immer so dieses, die könnte ja schwanger werden und dann befördern wir sie lieber nicht, weil dann fällt sie ja aus, wenn sie Kinder hat. Das wabert dann immer wieder mit rein in diese Tätigkeit. Und ich hatte 2017 so ein einschneidendes Erlebnis. Ich bin da tatsächlich sehr krank geworden. Ich hatte einen Burnout. Und habe danach mein Leben schon nochmal hinterfragt und neu sortiert und habe dann festgestellt, dass ich ein paar Motive habe, die ich unterdrückt hatte, sowas wie Freiheit und Werte und Sinn. Und bin dann auch gemeinsam mit meiner Psychologin eben das Ganze nochmal durchgegangen und habe dann für mich einfach erarbeitet, ich glaube, diese Tätigkeit als Selbstständige in Freiheit und mit einem Thema, was wirklich Purpose für mich hat, an den Markt zu gehen. Und ja, das hat der, ich sag mal jetzt, die Rückmeldung der Kundinnen und Kunden zeigt mir, dass ich da absolut auf dem richtigen Weg bin, mit diesem Thema in die Selbstständigkeit zu gehen und da beratend und als Trainerin auch tätig zu sein.
Jetzt hast du vorhin gesagt, es war ein einschneidendes Erlebnis und du hast so Erfahrungen gemacht und daran bist du gewachsen und hast so ein bisschen, wie du es genannt hast, Motive entdeckt und auch so ein bisschen dich danach ausgerichtet. Und so ein bisschen geht es ja auch um Motive in dem Podcast, also um Weisheiten, um Lebenserfahrung. Kommen wir mal zu deiner ersten Weisheit, die du mitgebracht hast.
Meine erste Weisheit lautet, Durchhaltevermögen und Hartnäckigkeit ist überhaupt nicht sexy, aber es geht gar nicht ohne. Und die Weisheit, die beziehe ich immer gern auf meine Selbstständigkeit und teile die auch gerne mit anderen Menschen, die eben auch ein Unternehmen führen oder sich Gedanken dazu machen, ob sie in die Selbstständigkeit gehen wollen. Denn zum einen hat mich das wahnsinnig viel Mut gekostet, aus diesem Angestelltenverhältnis rauszugehen. Ich habe irgendwann einfach gekündigt und wusste damals noch nicht, was ich genau mache. Also ich hatte schon das Gefühl, ich will etwas Purpose-getriebenes machen, aber ich wusste eben nicht, werde ich selbstständig oder gehe ich nochmal in ein Unternehmen. Und mich hat das Mut gekostet, weil ich ehrlicherweise nie vorgehabt habe, selber zu gründen. Ich habe das irgendwie verdrängt. Ich dachte auch, ich kann das gar nicht, bis ich eben meine Motive auch wieder mir erarbeitet habe und gedacht, na, ich kann es vielleicht doch. Das Leben hat mir das einfach vor die Füße geschmissen. Und ich meine, ich war 42, als ich gegründet habe. Das ist jetzt ein Alter, wo jetzt die meisten vielleicht nicht mehr gründen, ja, oder nur noch so ein bisschen drüber nachdenken und vielleicht sich dann aber doch nicht trauen. Und ich habe aber festgestellt, ohne diese Hartnäckigkeit auch dran zu bleiben, das Durchhaltevermögen eben auch mal so eine Talfahrt oder so eine richtige Scheißsituation, was meine ich damit, dass Kunden das Angebot nicht unterschreiben oder sich für einen anderen Anbieter entscheiden oder eben dann doch nicht so zufrieden sind mit der Idee, was man ihnen vorschlägt. Also solche Dinge eben, ja, also diese Talfahrten, die viele Unternehmerinnen auch kennen, dass man die eben auch aussitzt und sagt, ich mache weiter. Es gibt ein nächstes Projekt, es gibt wieder andere Kunden und da kannst du wieder wirken und machen. Und sexy ist das Ganze nicht, ja, es ist saumäßig anstrengend auch zwischendurch. Und sich da immer wieder Mut zuzusprechen, zu sagen, mach weiter, du kannst es doch, schau dir doch mal deine Umsatzzahlen an, das sieht doch alles gar nicht schlecht aus. Klar, es ist aufwendig und Marketing muss man immer machen, ja, die Sichtbarkeit muss man immer gehen und das ist vielleicht für jemanden wie mich, die jetzt nicht aus dem Marketing kommt, erstmal ungewohnt, für sich selber auch zu trommeln und in die Sichtbarkeit zu gehen. Aber wenn dann eben was zurückkommt, wenn dann auch, und jetzt bin ich an dem Punkt nach 3 Jahren, dass ich eben auch weiterempfohlen werde und die meisten meiner Jobs, ich sag mal 80%, laufen wirklich genial. Die Kunden empfehlen mich weiter und bei den anderen muss man einfach sagen, da passt es halt vielleicht einfach persönlich nicht oder dann hat man unterschiedliche Ideen und das ist der Gang des Lebens. Und das muss man sich halt immer wieder selber auch sagen, vielleicht auch anderen sagen oder von anderen auch aufnehmen, verinnerlichen und ja, und dann geht's halt irgendwann auch mal voran.
Hast du für dich eine Methode entwickelt, um dieses Durchhaltevermögen zu trainieren? Also, dass du, wie du es gesagt hast, dich immer wieder dran erinnerst oder hast du so ein Mantra oder ähnliches, um einfach zu sagen so, hey, das ist jetzt gerade vielleicht eine blöde Situation, aber bleib dran.
Ich schreibe mir tatsächlich auf was ich stolz bin und was gut geklappt hat. Und das ziehe ich mir dann immer wieder vor. Ich sage, das Projekt hat geklappt, das Gespräch mit dem Kunden war toll oder der Podcast hat Spaß gemacht oder du hast da relativ schnell das Angebot dann auch wirklich in einen Auftrag umwandeln können oder dieses Event, was ich zusammen mit einer Kooperationspartnerin kürzlich organisiert hat, ist toll gelaufen. Wir hatten mehr Anmeldungen, als wir uns vorgenommen haben. Und dann schreibe ich mir das tatsächlich auf. Und wenn ich mal so richtig in einem Loch sitze und denke, alles scheiße, nichts geht, dann ziehe ich mir das wieder raus. Und das baut mich dann auf.
Also so eine Liste, was dir das Durchhaltevermögen alles so gebracht hat.
Ja, ganz genau. Und ich tausche mich auch viel mit anderen aus. Also ich muss dann immer an den Begriff Grit denken. Das hat die Nesche, die ja auch bei dir schon als Gast im Podcast war, kürzlich mal in einem LinkedIn-Post geprägt. Grit ist so ein englischer Begriff, die Kombination aus Begeisterung und Ausdauer, auch bei Rückschlägen. Mhm. Und über sowas unterhalte ich mich dann eben auch gerne mit meinen guten Bekannten oder FreundInnen, die vielleicht auch die auch selbstständig sind und die das Gleiche eigentlich auch erleben wie ich. Und wir sagen auch immer, dieses Grit-Kombination aus Leidenschaft und Ausdauer, die braucht es einfach. Und gar nicht mal unbedingt die riesengroße Intelligenz, weil oftmals denkt man ja, die Menschen mit der riesengroßen Intelligenz, die sind so erfolgreich, aber Intelligenz hilft bei Rückschlägen oder Durchstrecken ja meistens auch nicht. Ne? Also dieses Dranbleiben für ein Thema, für das du Leidenschaft hast und dann auch sagen, okay, das ist so, halt durch, mach den nächsten Schritt, geh weiter, gib noch nicht auf, dann kommt auch irgendwann am Horizont, taucht dann irgendwann auch mal wieder das nächste Licht auf, was mich dann auch ermutigt, mich nicht hinzuwerfen, zu sagen, das war's jetzt, ich gehe jetzt wieder in die Anstellung, sondern einfach dran zu bleiben.
Also wir brauchen alle mehr Grit.
Ja, eigentlich schon, ja. Natürlich, Ausdauer ist gut, aber ich glaube, das geht halt nur in Kombination mit etwas, was dich begeistert, weil sonst brennst du aus. Also das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ne? Ich habe Dinge getan, die mich nicht so begeistert haben, hat aber eine massive Ausdauer und habe mich irgendwie immer wieder motiviert, dran zu bleiben, aber mich haben manche Dinge einfach nicht begeistert und ich hatte keine Leidenschaft und dann passiert es halt, dass du ausbrennst. Und ich glaube, gerade diese Kombi ist es. Du brauchst die Begeisterung, die Leidenschaft und dann die Ausdauer dazu. Und in dieser Kombination funktioniert es.
Okay, sehr schöne Kombination. Was ist denn deine zweite Weisheit?
Die zweite Weisheit ist, check deine Glaubenssätze und investiere dabei in förderliche. Und das ist so eine Weisheit, die gebe ich immer gern mit in Bezug auf Frauen in Führung. Also wenn ich mich eben mit Frauen unterhalte, die in Führung gehen wollen oder schon in Führung sind, da geht es ganz oft auch um Glaubenssätze. Und zwar beschäftige ich mich ja immer mit diesen stereotypischen Rollenbildern von Männern und Frauen, auch in meiner Tätigkeit. Und ich schaue dann eben auch drauf, was im patriarchalisch geprägten System verkehrt läuft. Das schaue ich mir schon an, aber ich schaue eben auch drauf, was können denn Frauen auch selbst tun, um mehr faktische Gleichberechtigung, also mehr Chancengerechtigkeit in der Arbeitswelt auch für sich einzufordern. Weil wir haben ja immer noch ein Ungleichgewicht in Führung, in Führungspositionen. Wir haben immer noch an die 70% männliche Führungskräfte, so im Schnitt in Deutschland, und eben nur so 29% weibliche Führungskräfte. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das System muss sich ändern, muss es sich auch. Aber was ist das System? Das sind wir alle. Und gleichzeitig sage ich auch, liebe Frauen, wir können aber auch Dinge einfordern. Wir sind ja zwischenzeitlich da auch selbstbewusst und viel lauter als vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren. Wir können das auch einfordern. Aber um in Führung zu gehen, muss ich mir eben auch mal meine eigenen Glaubenssätze angucken. Also meine tief verankerten Annahmen über mich selbst und wie ich die Welt um mich herum sehe. Glaubenssätze kommen eigentlich aus Kindheit und Jugend. Ja, wir nehmen auf, was andere glauben und sagen und aussprechen, was wir auch in den Medien hören und was wir selbst erfahren. Und wenn ich zum Beispiel glaube, dass die Welt ein gefährlicher Ort ist, dann nehme ich die auch so wahr. Ja, dann ist das ein Glaubenssatz. Oder wenn ich als Frau vielleicht von meiner Mutter oder auch schon Großmutter gehört habe, also das Thema Finanzen, das ist nichts für Frauen, ich kenne mich da nicht aus und das macht dann immer der Ehemann, ja, dann kann es eben sein, dass ich als Enkelin schon über Oma, Mutter das weitertrage als Frau, dass ich sage, Finanzen ist, ich verstehe das nicht, ja, ich arbeite mich da gar nicht erst rein, weil ich blick's ja sowieso nicht, dann ist es so ein Glaubenssatz und der ist zum Beispiel ist einfach auch hinderlich, wenn ich zum Beispiel allein durchs Leben gehe und gar keinen Partner habe, der sich um die Finanzen kümmert, ja, dann macht es ja keinen Sinn, diesen Glaubenssatz weiter von mir herzutragen. So geht's auch, wenn ich an Führung rangehe oder mit Frauen über Führung spreche. Und ganz oft gibt es eben hinderliche Glaubenssätze aus der Sozialisation, der Prägung raus, wo Frauen sagen, ich bin da eh nicht gut genug, die dann anfangen, an der eigenen Kompetenz und Leistungsfähigkeit zu zweifeln. Oder die sagen, ja, Karriere und Familie lassen sich doch eh nicht vereinbaren. Oder Führung ist nur was für Männer. Da haben wir wieder das Geschlechterstereotyp, die uns suggerieren, dass Führungspositionen halt von Männern eingenommen werden und Frauen eher in die zweite Reihe gehören. Oder Frauen sagen auch, ich will nicht dominant wirken. Ja, wenn ich zu bossy bin, dann werde ich so als unweiblich wahrgenommen und dann mag mich niemand mehr, weil ich so unsympathisch vielleicht wirke. Und das sind so Glaubenssätze, die viele Frauen in Bezug auf Führung tatsächlich noch so in sich tragen und die gilt es halt zu reflektieren, also zu checken und wirklich solche Glaubenssätze dann in förderliche umzubauen und zu sagen, ich bin kompetent genug, auch ich verdiene Erfolg, ja, ich leiste, ich bin gut in dem, was ich kann, natürlich kann ich Karriere und Familie miteinander kombinieren. Das ist möglich mit einem entsprechenden Partner, der das auch möchte. Oder ich kann als Frau genauso gut führen wie ein Mann. Warum auch nicht? Also warum soll ich als Frau keine Führungskraft sein können? Und auch Eigenschaften, wie dass ich klar bin und mich durchsetzen kann, das sind positive Führungsqualitäten und die hindern mich nicht dran. Und ich kann genauso auch eine sympathische Führungskraft sein, auch wenn ich mich mal durchsetze und wenn ich mal Klarheit in meiner Kommunikation an den Tag lege. Und das ist die zweite Weisheit, die ich ganz oft eben im Kontext Frauen, Karriere und Führung mit anderen teile.
Gibt es da so, ich sag jetzt mal, die drei häufigsten Glaubenssätze, auf die du stößt, mit denen du dann aufräumst?
Ja, also ein Glaubenssatz, der erste, der mir immer begegnet, ist, ich glaube, ich kann das nicht, ich bin da nicht gut genug und müsste mich erstmal noch entsprechend weiterbilden. Also immer dieses, ich bin noch nicht gut genug für diesen Job als oder für diese Rolle als Führungskraft. Das ist einer, den ich ganz häufig wahrnehme. Dann tatsächlich auch das Thema Familie und Karriere lassen sich nicht vereinbaren. weil man eben oft merkt, ich kann zum Beispiel in Teilzeit nicht Führungskraft sein. Zum Glück überdenken das jetzt viele Unternehmen. Sie sagen, natürlich kann man auch mit 70% ein Team führen. Da hilft uns das System zwischenzeitlich schon sehr, weil sich da Dinge ändern. Aber eben auch die Einstellung, ich kann Familie haben und ich kann Führungskraft sein, wenn ich eben auch mit meinem Partner verhandle, wie sich das auch privat vereinbaren lässt. Das sind dann solche Themen, die ich dann auch nochmal angehe und nochmal bespreche. Und unbewusst, das wird gar nicht so laut artikuliert, aber man spürt es manchmal in Verhaltensweisen, dass Frauen dann doch denken, Führung ist was für Männer. Gerade wenn es darum geht, andere Führungskräfte mal zu bewerten oder mal einzuschätzen, tendieren Frauen auch sehr häufig dazu, einem Mann den Vorzug zu geben, weil unbewusst immer noch drin ist, die andere Frau, nicht ich, sondern die andere, die kann das auch nicht so gut wie der Mann. Das sind so die drei Glaubenssätze, die ich sehr oft wahrnehme und an die wir wirklich rangehen.
Der erste Glaubenssatz, den du genannt hast, ist ja, ich glaube, ich kann das nicht. Und das ist ja nicht mal nur, sag ich mal, ein Frauenthema, sondern da gibt es ja viele Menschen, die diesen Glaubenssatz haben, ich kann das nicht. Was ist denn so da dein, sag ich mal, erster Lösungsschritt, um diesen Glaubenssatz so ein bisschen aufzubrechen?
Also den Glaubenssatz beziehe ich jetzt einfach mal, ich glaube, ich kann Führung nicht. Ich würde es jetzt da nochmal, ist es für dich in Ordnung? Weil ich glaube, ich kann das nicht. Klar. Das sagen Männer schon auch, aber nicht so in der von der Sozialisation raus erwartet man von Männern, dass sie erstmal die Einstellung haben, ich kann das. Ich glaube, bei vielen anderen Sachen auch, bei Führung eh. Weil wir schreiben ja Männern immer noch die Rolle zu, der starke Typ zu sein, der auch karriereorientiert ist, weil er ja aus der ganz langen Vergangenheit raus auch die Familie ernähren soll. Ne? Und dann viele Männer leiden ja auch unter dem Glaubenssatz, unter dem Glaubenssatz, ich will ja gar nicht immer stark sein oder ich habe stark zu sein, je nachdem, in welche Richtung wir den jetzt drehen. Und ich habe der Ernährer zu sein. Und manche sagen, nee, ich möchte ja auch mit meinen Kindern zusammen sein. Aber die sprechen das ja gar nicht laut aus, weil die Gesellschaft das noch gar nicht so zulässt oder akzeptiert. Man ist ja dann gleich so ein Softie oder ein Weichei. So, also. Aber nochmal zu dem Thema Frauen. Und ich kann das nicht, Führung. Das kommt schon daher, dass wir diese Führungsattribute haben, wie durchsetzungsstark, verhandlungssicher, dominantes Auftreten, auch ein bisschen lautes, vielleicht polternderes Auftreten, sich da auch in Szene zu setzen. Und das sind ja eigentlich Attribute, die jetzt Mädchen oder junge Frauen so nicht anerzogen bekommen. Sondern die sind ja dann eher unsympathisch. Ne? Wenn ein Mädchen dominant auftritt, wenn sie laut ist, wenn sie was für sich einfordert, dann ist sie unsympathisch. Und deshalb über diese Prägung glauben Frauen dann schon, wenn ich so sein soll, weil es ja von der Führungskraft erwartet wird, dominant zu sein und laut aufzutreten und verhandlungsstark zu sein. Das kann ich ja gar nicht so gut. Ich bin ja da gar nicht so mutig oder so, ich bin vielleicht eher schüchtern oder ruhiger, dann kann ich auch nicht führen. So wird es dann miteinander abgeglichen. Und dann sagen Frauen für sich, ich bin da nicht gut genug, in dieser Welt kann ich nicht bestehen, weil ich diese Attribute, die da von mir gefordert werden, so nicht ausfülle oder nicht mitbringe.
Also das heißt, auf der einen Seite geht es dann darum, so ein bisschen diesen Glaubenssatz, dass man diese Attribute immer braucht, aufzubrechen. Aber auf der anderen Seite geht es schon auch ein bisschen darum, diese Attribute sich anzueignen oder sie mehr auszuleben.
Ja, es ist halt die Frage, ob die Attribute, wie wir Führung definieren, ob das überhaupt noch richtig ist in der heutigen Zeit. Wir haben es halt immer so definiert, ne, dass eine Führungskraft dominant, verhandlungssicher und so weiter sein sollte. Aber ist es wirklich so? Wir haben es ja noch nie anders umdefiniert. Kann eine Führungskraft nicht einfach auch empathisch, zurückhaltend, teamorientiert, konsensorientiert sein?
Das meinte ich, dass man schon auch den Glaubenssatz, wie ist Führung, dass man den auch aufbrechen muss.
Unbedingt. Also wir müssen unbedingt darüber reden, wie definieren wir Führung und warum sollen alle dann so gleich sein? Und ist überhaupt das, was wie bisher Führung definiert und gelebt wurde, ist es überhaupt richtig oder geht es nicht auch anders? Weil wenn wir drauf schauen, wie unzufrieden viele Menschen auch mit ihren Führungskräften sind und wie überfordert manche Führungskräfte auch sind und wie wenig viele Führungskräfte auch Empathie mitbringen, dann sind wir da vielleicht jetzt ja irgendwo falsch abgebogen in der Vergangenheit und müssen Führung komplett neu definieren. damit Menschen wieder gerne mit ihrer Führungskraft zusammenarbeiten, gerne zur Arbeit gehen und sagen, ich arbeite nicht, natürlich nicht nur für meine Führungskraft, aber meine Führungskraft ist mir nicht hinderlich in meiner Entfaltung, sondern die unterstützt meine Entfaltung. Ja, ich gehe gern zur Arbeit, weil wir ein starkes Team sind und eine tolle Führungskraft haben, die eben unsere Bedürfnisse erkennt und genau weiß, wo wir stark drin sind und uns auf die entsprechenden Positionen setzt und uns dann auch machen lässt und uns einfach nur Guidelines gibt und nicht Micromanagement betreibt und überall reinquatscht. Und diese Glaubenssätze oder diese, sag mal, diese Führungsattribute, die gilt es aus meiner Sicht stark zu hinterfragen. Und ich würde jeder Frau raten, übernimm die nicht einfach ungefragt, weil ich glaube nicht, dass eine Führungskraft so zu sein hat, sondern ich glaube, dass wir lernen müssen, dass es ganz unterschiedliche Führungskräfte sind und alle ihre Berechtigung haben in ihrer Art, wie sie auch mit auftreten und welche Skills sie mitbringen. Wenn es natürlich Leadership-Skills sind, klar, das setzt sich voraus, dass die dann schon da sind. Aber ich glaube, auch ein Mensch, der eben ruhiger und schüchterner ist, kann eine gute Führungskraft sein. Nirgends steht geschrieben, dass man laut sein muss, um gute Anführerin oder ja, ein Anführer zu sein.
Also Glaubenssätze verfolgen, die fördern und die anderen eher hinterfragen und aufbrechen. Ja. Okay, was ist denn deine dritte Weisheit?
Meine dritte Weisheit lautet, feiert eure Gemeinsamkeiten und wachst an euren Unterschieden. Und die gebe ich immer gern mit in meinem Beratungsthema Diversity. Habe ich ja vorhin auch schon erzählt, ist mein großes Impact-Thema. Diversity, Inclusion und an der Unternehmenskultur entsprechend zu arbeiten. Wir sind noch nicht an dem Punkt in unserem Land, dass wir menschliche Vielfalt wirklich bedingungslos würdigen. Wir haben noch kein chancengerechtes Umfeld und wir haben noch nicht die Strukturen so geschaffen, damit wirklich auch alle Menschen ihr Potenzial entfalten können. Und ja, wir begegnen natürlich in unserer globalisierten Welt täglich Menschen, die sich von uns auch unterscheiden in vielerlei Hinsicht, ja, sei es durchs Alter, Geschlecht, durch die sexuelle Orientierung, durch kulturelle oder soziale Herkunft, sei es durch körperliche und geistige Fähigkeiten, Religion oder Lebensstil. Also wir haben eine allgegenwärtige menschliche Vielfalt, das prägt unser tägliches Miteinander und ganz oft ist es halt noch so, dass wir ganz viel bewerten in das ist doch richtig und das nicht. Und wir lassen uns dann von den Unterschieden der Menschen sehr verunsichern, wollen es eben auch einteilen in Schubladen, ja. Aber wir sollten viel mehr lernen, diese Unterschiede als wertvolle Bereicherung anzunehmen. Und auch drauf zu gucken, was uns eigentlich gemeinsam ist. Und damit meine ich, als Gemeinsamkeit meine ich zum Beispiel nicht, dass alle den gleichen Lebensstil haben, ne? Dass die Norm ist, dass ein Mann mit einer Frau verheiratet ist, dass man 2 bis 3 Kinder hat, im Einfamilienhaus wohnt und das Lieblingsgericht die Bratwurst vom Grill ist, ja, und dass das die Gemeinsamkeit ist, die alle haben müssen, sondern es gibt ja auch andere Gemeinsamkeiten. Ich glaube, auf der ganzen Welt gibt es liebende Eltern, dass man oder Hobbys, die man hat und oder Leidenschaft für eine Musikrichtung, ja, damit, das meine ich als Gemeinsamkeit. Und trotzdem ist man so unterschiedlich, ja, die einen haben diese Religion und die anderen leben in einer heteronormativen Beziehung und die anderen eben in einer, weiß nicht, homosexuellen Beziehung. Und trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten, die man finden und würdigen kann. Und die Unterschiede erkennt man und sagt, wir brauchen nicht alle gleich sein und in die gleiche Lebensrealität haben, sondern wir nehmen das so an, dass wir unterschiedlich sind. Und das stärkt ja vielleicht auch einfach unsere Entwicklung. Es stärkt nicht die Entwicklung, Gemeinsamkeiten stärken den Zusammenhalt. Aber die Unterschiede, die bringen uns auch dazu zu lernen und uns weiterzuentwickeln.
Das heißt, du würdest auch sagen, dass du Unterschiede bewusst ins Gespräch bringen würdest, um daran zu wachsen?
Ich weiß gar nicht, ob ich es bewusst machen würde, sondern dass man dahin kommt, dass man lernt. Und das mache ich ja viel über meine Trainings zum Beispiel, wenn wir über unbewusste Vorurteile reden, dass wir Menschen in Schubladen stecken, dass einfach weil sie auf den ersten Blick uns als sonderbar oder als gefährlich erscheinen, weil wir vielleicht mal Erfahrungen gemacht haben oder was in den Medien gelesen haben. Oder weißt du, wenn du jetzt vielleicht eine Frau mit kurzen, grün gefärbten Haaren siehst, dass du dann gleich sagst, ja, die ist eine Öki-Tante und die isst ja eh nur vegan, sondern dass du eben in dem Moment abbiegst gedanklich und sagst, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt da richtig liege. Sondern dass du das wahrnimmst, wir sind unterschiedlich und dass du dann aber im Gespräch mit der Person, dass du überhaupt mal dir selber eine Chance gibt, ins Gespräch zu gehen mit der Person, also sie nicht gleich abzutun als uninteressant und entspricht sowieso nicht der Art, wie ich lebe, sondern sagt, ich gebe dem eine Chance. Erstens mal kann ich ja vielleicht was lernen und zweitens gibt es ja vielleicht Ähnlichkeiten, vielleicht lieben wir ja den gleichen Jazzclub oder haben die gleiche Joggingstrecke, so jetzt mal mit meinen Gemeinsamkeiten an den Start zu gehen. Und diese Chancen einzuräumen, also die Unterschiede anzuerkennen, aber vielleicht gar nicht immer direkt zu thematisieren, sondern eher zu gucken, und wo könnten wir jetzt auch Ähnlichkeiten finden und dann wirklich sympathisch gemeinsam in ein Gespräch zu gehen. Das fände ich sehr förderlich, wenn wir dahin kommen als Gesellschaft.
Also so eine Mischung aus beidem. Also dass man eben, wie du gesagt hast, die Gemeinsamkeiten sind auf der einen Seite, die Unterschiede auf der anderen, aber beides kombiniert macht dann diese richtige Beziehung aus.
Genau, sonst also die Gemeinsamkeiten zu feiern und sie auch zu suchen und die Unterschiede anzuerkennen und auch dran zu wachsen, dass man hinterher vielleicht sagt, hätte ich von der Person gar nicht gedacht, dass die so eine Leidenschaft für das hat oder dass die sich so um ihre kranken Eltern kümmert. Die wirkt gar nicht so auf mich, als hätte sie ein großes Herz, ja, weil man und an diesen Unterschieden zu wachsen und irgendwann Vorurteile immer kleiner werden zu lassen.
Das hat sehr viel mit Vorurteilen zu tun, dass man die total abschafft, indem man eben sich mit den Unterschieden auch beschäftigt.
Absolut.
Ja. Sehr schön. Dann haben wir jetzt drei Weisheiten zusammen. Dann wären wir jetzt eigentlich am Ende, aber ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
Ich würde mir empfehlen, unbedingt nach der Schule oder nach dem Studium ins Ausland zu gehen. Das habe ich leider irgendwie verpasst. Ich bin da auch nicht motiviert worden von außen. Ich bin aber auch selber intrinsisch durch mich selbst nicht motiviert worden. Und heute würde ich sagen, du hättest mit manchen Dingen, auch dem Thema Sprachen und eloquenter Umgang im Ausland, vielleicht weniger Herausforderungen, wenn du direkt irgendwie nach dem Studium mal ins Ausland gegangen wärst für ein halbes Jahr oder Jahr oder auch länger. Das würde ich meinem 13-jährigen Ich heute raten.
Hast du da so ein Land, wo du sagen würdest, da wäre ich am besten hingegangen?
Ach nee, gar nicht. Ich glaube, würde ich dann mein Herz sprechen lassen, was mich interessiert. Ich bin ja mit 39, kurz bevor ich 40 geworden bin, dann das erste Mal allein ins Ausland. Ich habe ein Volunteering in Tansania gemacht. Das war ziemlich lustig, weil ich so die Alte war und da lauter Studierenden, die irgendwie zwischen 19 und 25 waren. Also es war eine tolle Erfahrung. Aber ich glaube, sowas wie Volunteering oder Au-pair, also das würde ich empfehlen, das früher zu machen, weil ich glaube, man nochmal ein ganz anderes Selbstbewusstsein bekommt, wenn man mal allein sich im Ausland weit weg von zu Hause und von Menschen, die einem ja sonst immer unterstützend unter die Arme greifen, wenn man sich mal allein durchwursteln darf. Das war sehr, sehr schön, sehr spät zwar, aber ich freue mich, dass ich es noch gemacht habe und heute würde ich sagen, mach's früher. Oder mach's früher und öfter sogar.
Also einfach auch diese Lebenserfahrung sammeln, die man im Ausland dann macht.
Absolut, ja.
Okay, dann sind wir jetzt wirklich am Ende. Dann sage ich danke für deine Zeit und danke für deine Weisheiten.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Stefan.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Das waren die Dreisheiten, komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.